if I just wake up in the morning and I see American flag waving, you know, in the wind.
This is the best country. His name is Democratic.
Jerusalem am Hudson. Jüdisches Leben in New York. Heute, too Jewish?
Zu sein oder nicht zu sein. Oder da liegt der Hund begraben. Sie ist etwas nobler, auszustehen, die Pfeil und Beugens von einem paskudnen Geurl. Oder sich stellen entgegen dem Jam mit Soris. Und einmal vor allem macht ein Eck, ein Sof. Potter an Eise, genug, fertig! Ich hab schon nicht kein Keuer.
Too Jewish, zu jüdisch, heißt die jüdisch-amerikanische Show des Komikers A.V. Hoffman aus Kingsbridge, einem einst jüdisch-proletarischen Viertel der Bronx in New York. Immer weniger New Yorker Juden sprechen oder verstehen Jiddisch. Aber seit einigen Jahren erlebt diese, noch vor 50, 60 Jahren, von den meisten New Yorker Juden gesprochene Sprache, eine erstaunliche Renaissance. Und A.V. Hoffmans Show in Midtown Manhattan ist seit Jahren ausverkauft.
A jiddische Nomen. You see, this is a chain. A chain that links together all the generations of Jews dating back to Avram Avinu, to Abraham, our forefather. So this next song.
Ein jüdischer Name. Sehen Sie, das ist eine Kette, die all die Generationen der Juden von Abraham an miteinander verbindet. Beginnt A.V. Hoffman seinen Sketch über jiddische Namen und fährt dann fort. Behalte die im Gedächtnis, die einmal lebten. Wenn sie herabschauen, mögen sie die segnen, die jetzt ihre Namen tragen. Und der Refrain: Der Geist in dir ist mit einem Namen verbunden. Ein jiddischer Name kann diesen Geist wieder entzünden. Dann geht der Kabarettist ins Parkett und fragt nach den Namen im vorwiegend älteren jüdischen Publikum. Michael, der hieß ursprünglich Micha, Susan eigentlich Sarah und Joe war Joel. Noch bis in die 60er Jahre hinein verbargen Juden ihre Herkunft durch die Amerikanisierung ihres Namens. So wurde zum Beispiel aus Bernhard Schwarz Tony Curtis, aus Allen Königsberger Woody Allen und aus Robert Zimmermann Bob Dylan. Diese Zeiten der Camouflage, des Verbergens der jüdischen Identität aus Angst vor dem Antisemitismus im weit Anglosachsen Protestant-dominierten sogenannten Land der Freiheit oder auch aus Anpassungsdrang, weil es für die Karriere opportun war, diese Zeiten der schizophrenen Doppelexistenz oder der Assimilation unter gesellschaftlichem Zwang scheinen in New York wohl endgültig vorbei zu sein. Für Juden wie für andere Minderheiten, Katholiken, Iren, Chinesen. Die New Yorker Philharmoniker spielen unter Leonard Bernstein in der Avery Fisher Hall, ihrem Konzertsaal im Lincoln Center. Zusammen mit der Metropolitan Opera ist er das Zentrum vor allem für klassische Musik in New York. Der Architekt der so schlichten wie großzügigen Konzerthalle aus Glas und Beton ist Max Abramowitz, der Mäzen Avery Fisher.
There's cultural sophistication in New York, we all know that, but there's also a very Jewish sophistication. And I think that nexus of being the acme of American culture and then being able to be very active.
Es gibt ja ein ausgesprochen intensives kulturelles Leben in New York und gleichzeitig diese ausgeprägte jüdische Kultur. Beides, einerseits im Zentrum des amerikanischen Kulturlebens zu stehen und andererseits jüdisch sehr aktiv sein zu können, ist wirklich fantastisch. Man geht zum Beispiel zu einer Matisse-Ausstellung und trägt die Kippa oder hört ein Konzert der Grateful Dead und geht hinterher koscher essen.
Matisse im Museum of Modern Art mit der Kippa auf dem Kopf erleben und im Anschluss an ein Grateful Dead-Konzert koscher essen. So banal das klingen mag, aber Bethany Horowitz, eine Soziologin, die im Auftrag von UGA, der weltweit größten jüdischen Organisation, jüdisches Leben in New York empirisch erforscht, verweist damit auf eine neue, in der Geschichte des Judentums wahrscheinlich beispiellose Erfahrung, ein ganz neues jüdisches Identitätsgefühl, dass es doch möglich ist, in einer nicht-jüdischen und in weiten Teilen christlich bestimmten Gesellschaft frei und unbehelligt Jude sein zu können. Ohne Absonderung, ohne Ghettomauern, sondern im Gegenteil mit nachhaltigem Einfluss auf das alltägliche Leben der Stadt, in der jeder achte Jude ist.
There are so many Jews here that you use words like Stick and Schmier on a bagel. You get, I mean, you'll know from German, but it's Yiddish words.
Es gibt so viele Juden hier, dass es ganz normal ist, statt Peace auf Jiddisch Stick oder to Schmier Bagel zu sagen. Sie kennen das aus dem Deutschen, aber das sind jiddische Worte und die hört man im Übrigen in Amerika nicht. Oder die Leute sagen in New York statt to carry, to schlepp a bag, eine Tasche tragen. Für jemanden wie mich, der von außerhalb nach New York kam, war das schon erstaunlich. Und wie gebräuchlich diese jiddischen Worte hier sind. Oder die Verkehrsregeln. An jedem Feiertag, die meisten in New York sind sowieso jüdische, das weiß man und auch jeder Nicht-Jude weiß das, da sind die Parkverbote aufgehoben. Selbst an nicht so bedeutenden jüdischen Feiertagen wie Simchat Torah oder Shmini Atzer.
So bedeutsam ist die jüdische Minderheit für das Leben in der internationalen Welthauptstadt geworden. Und das hat zu einem ausgeprägt starken jüdischen Selbstbewusstsein in New York geführt. Wie oft hört man jetzt, dass Juden sagen, I'm proud to be a Jew, ich bin stolz, Jude zu sein. Und anders, eben jüdisch zu sein und doch dazu zu gehören, gleichberechtigt teilzuhaben, ist das nicht der Traum von der Emanzipation des Judentums im Exil? Erstmals scheint er in New York in Erfüllung gegangen zu sein. Die Untersuchungsergebnisse der Soziologin Horowitz belegen zudem, dass die Juden in den USA nirgendwo so jüdisch sind wie in New York.
The percentage of Jews who are converts is much lower in New York than outside of New York. It's almost as if outside New York people the boundaries between Jew and not Jew are sort of more permeable.
Der Prozentsatz der Konvertiten ist in New York viel kleiner als außerhalb. Da sind die Grenzen zwischen Juden und Nicht-Juden durchlässiger. In New York gibt es einfach ein ausgeprägteres Bewusstsein, einer bestimmten ethnischen Gruppe anzugehören. Und so weiß man hier eben auch genauer, was jüdisch ist und was nicht. Für jedes Mitglied einer Gruppe ist das angenehm. Man empfindet sich deshalb nicht als Minderheit. Für Juden heißt das, weder die Kippa heimlich noch sein Jüdischsein am Ärmel tragen zu müssen.
Irgendwie wirkt die Stadt seit einigen Jahren wie ein Durchlauferhitzer für Jiddischheit, jüdische Eigenart zu leben und auszuprägen. Die 12 jüdischen Tages- oder Wochenzeitungen, 12 mit Adressen jüdischer Institutionen, eng bedruckte Seiten in einem Führer durchs jüdische Leben in Manhattan, die großen Judaica-Abteilungen in jedem besseren New Yorker Buchladen, die wachsende Zahl der Synagogen, immer mehr Männer mit der Kippa, dem Käppchen auf dem Haupt oder im Kaftan, mit schwarzem Hut und Schläfenlocken in den Straßen, das sind die äußeren Anzeichen der jüdischen Renaissance in New York. Als Indikator für die Bewahrung oder Bedrohung jüdischer Identität wird die Zahl der Mischehen angesehen.
People who've gotten married for the first time since 1985, it's like every other person is marrying a non-Jew. That's America as a whole, for Jews. In New York, it's only about half. Okay, so in other words, one quarter.
Jeder zweite amerikanische Jude, der seit 1988 das erste Mal geheiratet hat, hat einen Nicht-Juden geheiratet. Genau gesagt sind es 52%. In New York ist die Zahl nur noch halb so hoch. Der Kabarettist Lenny Bruce pflegte zu sagen, selbst Nicht-Juden, die in New York leben, sind jüdisch. Wenn man in New York lebt, ist man jüdisch. Wenn man dagegen in, sagen wir, Podunk, Indiana oder so einem Nest lebt, ist man goyisch. In seinem Sketch, diesem Stickel in seiner Show über Was ist jüdisch, was ist goyisch, war New York per Definition im jüdisch.
Vielleicht, weil New York, dieser Zufluchtsort für Verfolgte aus aller Herren Länder, diese beispiellos kosmopolitische Stadt mit ihren 174 Ethnien zum Mikrokosmos der Völker der Welt geworden ist, weil ihr alle von außerhalb Gekommene sind, alle im Grunde im Exil leben. In dieser Umgebung der Exilanten der Welt kann sich das traditionell als Volk ohne Land definierte Volk mit seiner mehrtausendjährigen Exilerfahrung in seiner existenziellen Unbehaustheit am ehesten zu Hause fühlen. Und Bethany Horowitz, die sich glücklich schätzt, als Jüdin in New York leben zu können, fällt zum florierenden Judentum hier nur ein Vergleich ein.
The Golden Age in Spain was a time of tremendous cultural renaissance and achievement. I mean, that's when Maimonides was writing all kinds of art and science and whatnot was going on. It was a time.
Das goldene Zeitalter in Spanien. Eine Zeit der kulturellen Renaissance mit großen Leistungen in Wissenschaft und Kunst, die Zeit, in der auch Maimonides lehrte. Damals begegneten sich die Eliten von Juden, Moslems und Christen.
Damals in Spanien wie heute in New York. Und trotz oder gerade wegen ihrer nachweislich starken Bindung an Israel erleben die New Yorker Juden ihre Situation als Volk im Exil eher als Chance denn als Fluch. Ohne territoriale Bindung, ohne Abhängigkeit von einem Flecken Erde, können sie freier, können Weltbürger sein und machen hier die Erfahrung, dass selbst ihre ärgsten Feinde Freunde werden können.
I guess the Muslims felt comfortable to live in the Jewish community because they have the same almost restrictions in dress.
Ich glaube, die Moslems fühlten sich in der mehrheitlich jüdischen Gemeinde ganz wohl. Sie haben ja fast dieselben Vorschriften für das Essen und die Kleidung wie die Juden. Solange es noch kein Halal-Fleisch gab, aßen sie koscheres Fleisch und kauften in unseren Läden. Und was die Politik betrifft, haben sie wohl verstanden, dass die Vereinigten Staaten vom Nahen Osten und Israel weit entfernt sind. Und dass man besser miteinander auskommt, wenn man Politik und tägliches Leben nicht vermischt. Und deshalb hatten sie hier auch gerne ihre Moscheen.
Noach Dier, der einzige orthodoxe Jude im 50-köpfigen Stadtrat von New York, spricht von seinen Erfahrungen in Flatbush, einem Stadtteil von Brooklyn, der bis vor ein paar Jahren noch von vielen Arabern bewohnt wurde und jetzt mehrheitlich jüdisch-ultra-orthodox ist. Völker, die sich im Nahen Osten bekriegen, leben in New York weitgehend friedlich zusammen oder nebeneinander. Der Rabbiner Alexander Schindler, bis vor kurzem Präsident des amerikanischen Reformjudentums, erinnert an die Entstehungsgeschichte des in New York besonders ausgeprägten kulturellen Pluralismus.
I think it was basically the civil rights movement and the realization of the blacks that whites would not see beyond the color of their skin. So a new kind of civic ideal was born and then became part and parcel of American society, and that is the principle of pluralism. Now, if black is black became beautiful, if black is beautiful, Italian is beautiful, and if Italian is beautiful, well, then certainly Jewish is beautiful too.
Im Wesentlichen lag es an den Bürgerrechtsbewegungen, dass den Schwarzen bewusst wurde, dass die Weißen in ihrem Horizont, in ihrer Sicht der Dinge, von ihrer Hautfarbe begrenzt sind. Und es entstand ein neues staatsbürgerliches Ideal, das Teil der amerikanischen Gesellschaft wurde. Und das ist das Prinzip des Pluralismus. Damals hieß es Black is beautiful, Schwarz ist schön oder Italienisch ist schön. Na, also wenn Italienisch schön ist, dann ist Jüdisch sicher auch schön.
Back to the roots, zurück zu den Wurzeln, hieß die Devise der späten 60er und frühen 70er Jahre im Gefolge der nicht zuletzt durch die schwarz-jüdische Allianz erfolgreichen amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Für einen großen Teil der New Yorker Juden bedeutete das Jiddisch, Klezmermusik oder die jüdische Geschichte Osteuropas wieder neu zu entdecken und sich erstmals wirklich mit dem Holocaust auseinanderzusetzen. Das ist die Zeit, in der die Pläne für die Holocaust-Museen von Washington bis Los Angeles entstanden sind. Auf einmal hörten Juden in New York und den USA israelische Musik. 1967 hatte Israel den Sechstagekrieg gewonnen und dieser Sieg brachte den zweiten Durchbruch. Nach den ohnehin, verglichen mit allen amerikanischen Minderheiten, beispiellosen ökonomischen Erfolgen und dem damit verbundenen sozialen Aufstieg der Juden, waren sie plötzlich in den Augen der Amerikaner politisch und moralisch etabliert. Aus Verfolgten waren bewunderte Helden geworden, aus der lange verfemten, eine anerkannte, fast umschmeichelte Minderheit. Back to the roots, hieß es von da an, auch für die gegenüber dem jüdischen Staat kritischen Juden, zurück zu den Wurzeln der biblischen Heimat des jüdischen Volkes. Aus dieser Zeit stammt die fast rückhaltlose Identifikation nahezu aller amerikanischen Juden mit Israel.
America is a place where Jews will survive. The real question is, will Judaism survive? And will the American Jew of a generation from now be...
In Amerika werden die Juden überleben. Die Frage ist, ob die jüdische Religion überleben wird oder ob die nächste Generation der amerikanischen Juden sich von den anderen Amerikanern so wenig unterscheiden wird, dass es eigentlich egal ist, ob sie sich noch jüdisch nennt. Nicht Anti-, sondern Philosemitismus bedroht die amerikanischen Juden. Amerikaner wissen immer weniger, was es bedeutet, Jude zu sein. Und wenn die Amerikaner es nicht mehr wissen, heißt das, dass die meisten Juden es nicht mehr wissen.
Samuel Heilman, Sozialanthropologe an der New York City University, hält Amerika für die größte Herausforderung der Juden im Exil. Was Hitler nicht geschafft habe, könne Amerika gelingen. Und er scheut sich nicht, von der drohenden amerikanischen Endlösung zu sprechen. Man muss uns nicht konzentrieren, man muss uns nicht in Öfen stecken, man muss uns nur erlauben, so zu werden wie Sie, die Amerikaner. Also wäre die Chance, in den USA und vor allem New York nach mindestens 2000 Jahren Antisemitismus endlich gleichberechtigte Menschen sein zu dürfen, gleichzeitig die Bedingung des Untergangs des Judentums. Im Verhältnis zu den ersten Nachkriegsjahrzehnten gehen in den letzten 10, 20 Jahren wieder mehr junge Leute in die Synagogen. Deshalb spricht man in New York von einer jüdischen Renaissance. Aber insgesamt in absoluten Zahlen definieren sich doch immer weniger amerikanische Juden über die Religion. Die, verglichen mit der christlichen Welt, späte Säkularisierung des Judentums, dafür dürfe man die Augen nicht verschließen, sei in vollem Gange, meint der New Yorker Sozialanthropologe. Jüdisches Leben in den USA und stärker noch in New York habe sich seit den 70er Jahren auffällig polarisiert.
Until, say, the 1950s and the early 1960s, the real story of American Jewry was in the middle, between the extremes. People believed that orthodoxy and that kind of act of Judaism was on its last legs. And that reform really didn't have a future. And that
bis in die 50er und frühen 60er Jahre spielte sich die eigentliche Geschichte der amerikanischen Juden in der Mitte ab, zwischen den Extremen. Man glaubte, dass die orthodoxe Religion am Ende war und dass das Reformjudentum keine Zukunft haben würde. Die vielen emigrierten Juden amerikanisierten sich und fanden sich in der Mitte wieder. Aber irgendwie ist die Mitte leer geworden. Die Juden sind extrem geworden. Auf der einen Seite sind die, und das ist die große Mehrheit, für die Jude zu sein, eine Sache der Herkunft des Erbes ist. Das sind keine praktizierenden Juden. Ich nenne das symbolische Ethnizität. Sie sind so Juden, wie Ronald Reagan ihre war, zünden vielleicht eine Chanukka-Kerze an, weil Weihnachten ist. Eventuell haben sie auch ein Pessachmahl und gehen an Yom Kippur in die Synagoge. Aber sie werden wahrscheinlich nicht fasten. Sie essen Bagel und Lachs. Und auf der anderen Seite gibt es die, die aus der Gegenkultur der 60er und 70er Jahre kamen und die sich mit dieser Art jüdischer Religion nicht wohlfühlten. Die meisten assimilierten sich und wurden ganz und gar Amerikaner. Aber einige sagen, Amerika ist jetzt anders. Und wir können aktiv jüdisch sein. Es entstand eine Art jüdische Gegenkultur aus neu dazugekommenen und orthodoxen Juden, die im Grunde immer ein Teil der jüdischen Gegenkultur waren. Und die orthodoxen Juden sagten, wir sehen diese moderne säkulare Welt, mit der wollen wir nichts zu tun haben. So wie das andere Fundamentalisten auch sagen. Beide Gruppen nehmen ihre jüdische Religion ernst und das bringt sie zusammen.
Die religiös gewordenen ehemaligen Linken und die Chassiden, die Frommen von Brooklyn, verbindet eine geheime, uneingestandene Zuneigung. Das sind die beiden Gruppen, die in den letzten beiden Jahrzehnten neues Leben in die jüdischen Gemeinden gebracht haben. So manche, die einst die Internationale sangen, stimmen nun in Synagogen mit Werbe in fromme Gesänge ein, wie hier in der Synagoge Bnei Yeshurun in der wohlhabenden Upper West Side. Die Knitting Factory in Downtown Manhattan ist einer der jüdischen Plätze New Yorker Avantgarde-Musik. Hier hört man nicht nur die wilden Saxophontöne eines John Lurie und seiner Band. Hier spielen auch so traditionsbewusste und gleichzeitig moderne Gruppen wie die Klezmatics. Einer der vielen Orte jüdischer Kultur ohne religiöse Bindung in New York. Die fortschreitende Säkularisierung des Judentums muss eben nicht den Verlust jüdischer Identität bedeuten, ebenso wenig wie New Yorker Juden Feinde oder Antisemitismus brauchen, um sich als Juden zu begreifen. Obwohl empirische Untersuchungen erst einmal dagegen sprechen.
When Jews are polled nationally, is antisemitism a problem in America today? 80% of the Jews will say yes.
Wenn man Juden in den Vereinigten Staaten fragt, ob Antisemitismus heutzutage noch ein Problem ist, bejahen das 80%. Aber schaut man sich die Indikatoren für Antisemitismus an, die Zahl der Angriffe, ob Juden überall in den USA leben können, ohne dass die Gefahr besteht, dass schwarze Listen angelegt oder sie daran gehindert werden, ein Haus zu kaufen, ob Juden in Golfclubs Mitglieder werden können, die früher für sie verschlossen waren, oder ob sie jeden Beruf ergreifen können, dann stellt man fest, es gibt im Grunde keinen Antisemitismus mehr. Früher hatten Juden hier praktisch keinen Zugang zum Bankgeschäft. Das ist jetzt nicht mehr ganz so. Dennoch, das Amerika der großen Wirtschaft ist immer noch überwiegend ein WASP, ein weißes, angelsächsisch-protestantisches Unternehmen.
Gerade zum jüdischen Neujahr, Ende September, hätten wieder irgendwelche Vandalen Hakenkreuze an eine Synagoge in Long Island geschmiert, erzählt der Vizedirektor des Rats der jüdischen Gemeinden, David Pollock. Das gäbe es immer noch in unschöner Regelmäßigkeit, aber das sind Randerscheinungen. Auch dass Pat Buchanan, der sich mit judenfeindlichen Reden nicht zurückhielt, mit seiner Kandidatur als republikanischer Präsidentschaftskandidat gescheitert ist, zeigt, dass Antisemitismus in den USA nicht mehr gesellschaftsfähig ist. Aber dieser diffuse Antisemitismus ist nach wie vor anzutreffen.
Many antisemites say, well, Rockefeller is Jewish or Rockefeller money is Jewish because they see Rockefeller has power. Actually, you know, Rockefellers came from Germany.
Viele Antisemiten sagen, Rockefeller ist ein Jude. Das Geld von Rockefeller ist jüdisch, wenn man sieht, dass Rockefeller Macht hat. Aber diese Industriemagnatenfamilie kommt aus Deutschland. Bloß niemand sagt, Rockefeller ist deutsch, das ist deutscher Einfluss. Das hört man nie. Die Leute sagen, Clinton wird von Juden kontrolliert, weil er ein paar jüdische Berater hat. Aber Ronald Reagan hatte genauso viele. Nur als der an der Macht war, hat niemand gesagt, Reagan wird von Juden kontrolliert. Einfach weil die Rechte Reagan mochte und Clinton nicht.
Antisemitismus, meint Robert Wolf, Direktor des Radical Education Project, einer jüdischen, nicht religiös, marxistisch orientierten Einrichtung der Erwachsenenbildung, sei letztlich immer antikommunistisch, antisozialistisch, eine Sündenbocktheorie und ein Ablenkungsmanöver der Herrschenden. Denn das Judentum habe von seiner Geschichte her per Definitionem etwas mit Linkssein, Radikalität und Herrschaftskritik zu tun.
It's a nationality, the same as any other nationality. And the second point is that the Jewish nationality is somewhat different because the Hebrews, the original Hebrews, 3000 years ago were runaway slaves.
Die jüdische Nation ist eine Nation wie jede andere und doch anders. Denn die ursprünglichen Hebräer von vor 3000 Jahren, das waren weggelaufene Sklaven. Das wissen wir nicht nur aus der Tora, sondern auch aus der Archäologie. Man fand Dokumente vom Stamme der Haberu und weiß, dass das Sklaven waren, die sich der Knechtschaft entzogen haben. Und dass sie sich eine eigene Regierung, einen Staat und Gesetze schufen. Und sie unterschieden sich von den anderen Klassengesellschaften, waren etwas egalitärer, radikaler. Daher gab es in der jüdischen Tradition und Geschichte immer diese radikale Dimension und die vielen jüdischen Radikalen, vor allem im letzten Jahrhundert, wie Karl Marx und Leo Trotzki oder auf ihrem Gebiet Einstein und Freud. Deren Radikalität ist dieselbe wie die der alten Hebräer, nur in eine weltliche, säkulare Sprache übersetzt.
Nach dem scheinbar endgültigen Sieg des Kapitalismus hört man solche Töne unter New Yorks Juden nur noch selten. Sie klingen wie eine Erinnerung an längst vergangene Zeiten, als etwa die Anarchistin Emma Goldman unter den armen Juden der Lower East Side mit ihrer Lehre von einer sozialen Ordnung auf der Grundlage der Freiheit, uneingeschränkt durch Gesetze, für Unruhe sorgte. Oder knapp 100 Jahre später, als der radikale Studentenführer und Bürgerrechtler Abby Hoffman im Central Park gegen den Vietnamkrieg agitierte. Radikale Kritik des Bestehenden und Protest, erinnert Robert Wolf mit seinem historischen Rundumschlag, waren immer Teil jüdischer Identität. Aber abgesehen von kleinen Zirkeln wie dem Radical Education Project oder dem Brecht Forum in Greenwich Village, gibt es die jüdische Linke in New York praktisch nicht mehr. Im New York der 90er Jahre wird auf die Frage nach jüdischer Identität in religiösen Termini geantwortet.
You know, you're born Jewish and you're part of a culture, you're part of a great people, a great tradition. And even though you yourself may not want to keep the Sabbath, or you may want to, eat food that isn't kosher, nevertheless, you know, you like doing it once in a while, or you go to synagogue, three times a year, just in case.
Wissen Sie, God will strike man wird jüdisch geboren, man ist Teil eines großen Volkes, einer bedeutenden Tradition. Aber selbst wenn man sich nicht an die Schabbatregeln halten will oder nicht koscher isst, hin und wieder macht man es doch. Oder man geht zur Synagoge vielleicht dreimal im Jahr, für den Fall, dass Gott einen bestraft, wenn man es nicht tut. Es gibt ja auch viele gastronomische Juden, die meinen, sonntags Lox and Bagel zu essen, sei Teil der jüdischen Kultur. Es ist schon etwas dumm. Aber die Menschen gehen eben sehr verschiedene Wege. Manche fasten an Yom Kippur und das ganze übrige Jahr essen sie Schweinefleisch. Macht das Sinn? Nein. Aber jeder Mensch schließt auf seine Art seinen ganz eigenen Bund mit Gott.
The rest of the year they'll eat pork. Does it make any sense? No, it doesn't. But you know, every person has to make their own type of individual covenant with God.
Leni Goodman, modern orthodoxer Jude und Beamter in der New Yorker Gesundheitsverwaltung, definiert jüdisch sein über religiöse Vorschriften. Aber in einer Religion, die keine Kirche als Heilsvermittlerin oder Dogmenverwalterin kennt, kommt man damit nicht weit, allemal nicht in New York, in dieser Stadt des radikalen Individualismus.
They say, are you affiliated? That's a term that you hear in the Jewish world a lot. Are you affiliated? Well, I told you before, there are a lot of people who feel they're Jewish, but they don't connect with organizations.
Man fragt, zählen Sie sich einer Gemeinde zugehörig? Das ist die Terminologie, die man in der jüdischen Welt oft benutzt. Aber es gibt viele Leute, die sich als jüdisch empfinden, aber keinen Kontakt mit irgendwelchen jüdischen Organisationen haben. Wir wissen auch nicht, was jüdische Identität heute bedeutet. Wir sind da genauso neugierig. In New York und ganz Amerika scheint es heutzutage so zu sein, dass man sein kann, was man will. Gut. Was heißt es dann, jüdisch zu sein? Es geht um freiwillige Identität.
Okay. If you're Jewish, what is that about? It's voluntary identity now.
Nicht durch Geburt, nicht durch die Einhaltung religiöser Regeln, nicht durch radikale Überzeugungen oder eine besondere Nähe zu Israel ist man in New York jüdisch, sondern durch eine bestimmte Art zu sein, tolerant und respektvoll gegenüber dem anderen. Manche New York-Reisende berichten überrascht, in keiner anderen Metropole hätten sie solchen Umgang der Menschen miteinander erlebt wie in New York. Man kann es auch mit Willem Flusser sagen. Der andere ist die einzige Art, wie ich Gott konkret erlebe. Wenn ich den anderen beleidige, habe ich Gott beleidigt. Und wenn ich den anderen ehre, dann ist das Gottesdienst. Ob ich an Gott glaube oder nicht, ist vollkommen gleichgültig. Ich diene ihm, indem ich den anderen ehre.